Sprüche 8, die ersten Verse, die ersten 9 Verse, 10 sind sogar, werde ich uns jetzt zu Beginn der Bibelstunde lesen. Ruft nicht die Weisheit, so heißt es da, und lässt nicht die Klugheit sich hören. Öffentlich am Wege steht sie, an der Kreuzung der Straßen, an den Toren, am Ausgang der Stadt und am Eingang der Pforte ruft sie. O ihr Männer, euch rufe ich und erhebe meine Stimme zu den Menschenkindern. Merkt ihr Unverständigen auf Klugheit und ihr Toren nehmt Verstand an. Hört, denn ich rede, was edel ist, und meine Lippen sprechen, was recht ist. Denn mein Mund rede die Weisheit und meine Lippen hassen, was gottlos ist. Alle Reden meines Mundes sind gerecht. Es ist nichts Verkehrtes noch Falsches darin. Sie sind alle recht für die Verständigen und richtig denen, die Erkenntnis gefunden haben. Nehmt meine Zucht an lieber als Silber und achtet Erkenntnis höher als kostbares Gold. Denn Weisheit ist besser als Perlen und alles, was man wünschen mag, kann ihr nicht gleichen. Wir beten. Ja, wir danken dir, Vater, dass die Weisheit dein Sohn geoffenbart ist, dass du in ihm in die Welt gekommen bist, um zu suchen, was verloren ist, um wiederzufinden, und dass du einen Marsch des Lebens begonnen hast, dass du der Erstgeborene aus den Toten bist, dass Leben, Licht und Unvergänglichkeit aus dem Grab gekommen sind. Und wir danken dir, dass wir Anteil haben dürfen an dir, durch deine Gnade, an deinem Werk, an deinem Leben, an deinem Wirken. Und wir danken dir, dass du deine Gemeinde erhältst und trägst, gerade auch in diesen Tagen. Und so danken wir dir auch, dass du diese Bibelstunde in deine Hand nimmst, dass wir auf deine Weisheit, auf deine Worte hören dürfen und dass wir klug werden durch dich, wirklich klug und nicht nur einfach Wissende. Und so danken wir dir auch für unseren Bruder, danken dir für Michael Kotsch, dass du ihn als Werkzeug benutzen willst, um zu sagen, was du gesagt haben möchtest. Danke auch für all die anderen Versammlungen, die heute stattfinden. Segne den Lauf deines Wortes. So wollen wir dich ehren und loben und deinen Namen rühmen. Amen.
Ich hatte gerade die Möglichkeit, für einige Tage Urlaub zu machen. Ich glaube, der ein oder andere, der genießt das hier auch. Und auch heute Abend sind ja einige, die hier Urlaub machen und dann gleichzeitig auch Anregungen geistlicher Art dafür bekommen. Ich war mit meiner Frau bei meinen Schwiegereltern, also bei den Eltern meiner Frau, und zwar in der Bretagne, in Frankreich. Und ja, wir hatten eine schöne Zeit da, ist auch hier eine sehr schöne Küste, wir haben mal da gewesen, schöne Spaziergänge gemacht. Und unter anderem waren wir in Tréguier, das ist eine Stadt im Nordrand der Bretagne. Und wir sind da so durchgegangen und haben dann das Geburtshaus von Ernest Renan besucht. Das war auch mit einer großen Ausstellung verbunden, denn der Mann ist vor 200 Jahren, also genau 1823, geboren worden. Jetzt sagt Ihnen vielleicht Ernest Renan nicht so direkt etwas. In Frankreich ist er eine sehr bekannte Person. Zu Lebzeiten war er Präsident der Académie Française, was denn ganz wichtig ist natürlich in Frankreich. Er ist dort geboren, war Sohn eines Seemanns. Der Vater war Kapitän gewesen eines Schiffes, eben dort an der Nordsee. Und dann hat er sich als junger Mann für Theologie interessiert, hat eine theologische Ausbildung gemacht, ist dann nach Paris gekommen und hat dann den Glauben mehr oder weniger über Bord geworfen. Und da hat er dann zahlreiche Bücher geschrieben. Das bekannteste Buch, auch relativ bald schon aufs Deutsche übersetzt, das hieß Das Leben Jesu. Ernest Renan, Das Leben Jesu. Das war damals ein absoluter Bestseller. Innerhalb von wenigen Monaten ist das Buch allein in Frankreich 60.000 Mal verkauft worden. Er lebte zahlreiche Auflagen, ist bis heute erhältlich, wird gefeiert, sodass eben auch der Staat viel Geld dafür ausgibt, an diesen Mann zu erinnern. Er gilt für viele Franzosen als der Vordenker des Laizismus, also das heißt der Verdrängung des Glaubens aus dem öffentlichen Leben. weil das auch ein Teil seines eigenen Lebens war. Und dann schaue ich mir die ganze Ausstellung an und lese über diesen Ernest Renan, und sein Buch hatte ich auch schon gelesen, über das Leben Jesu. Und dann ärgerte es mich, wie ich dann immer wieder gelesen habe, ja, der Ernest Renan hat dazu beigetragen, dass man einen wissenschaftlichen Blick auf das Leben Jesu gewonnen hat. Oder dass man einen wissenschaftlichen Blick auf die Bibel geworfen hat. Weil er war ja Wissenschaftler, als Professor eben der Sorbonne unter anderem in Paris an der Universität. Und ich habe das Buch gelesen, und falls jemand von Ihnen das auch gelesen hat, werden Sie mir sicher wahrscheinlich zustimmen. In dem Buch finden sich ziemlich wenig wissenschaftliche Argumente. Im Grunde genommen spiegelt es einfach nur sein Misstrauen der Bibel und sein Misstrauen Gott und allem Übernatürlichen und allen Wundern spiegelt das wider. Denn er geht davon aus, dass Jesus natürlich nicht von einer Jungfrau geboren ist. Dass er die Menschen einfach beeindruckt hat von seiner selbstsicheren Art. Dass er medizinische Behandlungen kannte, die für die Leute, die so, naja, einfache Bevölkerung, die haben das halt nicht durchschaut, die hielten das dann für ein Wunder. Und erst seine Jünger nach ihm haben dann, weil sie so begeistert von Jesus waren, die Idee erfunden, dass Jesus auferstanden sei, aber das war natürlich gar nicht so. Also das, was heute in den Köpfen ganz vieler Theologen ist und auch an den meisten theologischen Ausbildungsstätten in Deutschland gelehrt wird, das hat dieser Ernest Renan im 19. Jahrhundert in Frankreich mitgeprägt und mitentwickelt. Unter diesem Vorwand, das ist doch die Wissenschaft. Und genauso wird heute auch gerne gläubigen Christen vorgeworfen, du kannst ja schon glauben, aber für das wirklich Wichtige im Leben, dafür ist doch die Wissenschaft da. Und wenn wir mit der Wissenschaft denken, dann wissen wir auch, dass viele Dinge in der Bibel ja so gar nicht gewesen sein können. So wird uns dann gerne gesagt. Und manchmal merken wir das auch in Präsentationen im Fernsehen, im Internet, im Radio, in den Zeitungen und Zeitschriften. Dann werden uns Vorbilder der Gesellschaft vorgestellt, wo wir den Eindruck bekommen, ja, die haben Großes geleistet, aber in den meisten Fällen haben sie eben mit Glauben nichts zu tun. Manchmal kann man sogar den Eindruck haben, um heute von einem öffentlich-rechtlichen Fernsehsender eingeladen zu werden, ist es sogar ein Hindernis, wenn man zu gläubig ist. Das geht nicht, egal was man gemacht hat oder was man geleistet hat. Und dafür ist es vielleicht auch für Christen wichtig, oder nicht nur vielleicht, es ist für Christen wichtig, vor Augen zu haben, dass in der Welt, in der wir leben, wissenschaftliche Leistung oder auch die Welt mit Weisheit, mit Verstand, mit Klugheit, so wie wir es gerade in der Bibel gelesen haben, wahrzunehmen, ist nicht vollkommen getrennt vom Glauben. Sondern wir können Wissenschaft und Glauben durchaus auch sehr gut miteinander verbinden. Und jetzt können wir vielleicht, der ein oder andere, dem fällt jetzt jemanden ein, der wissenschaftlich tätig ist, und dann könnte man sagen, ja, ich kenne da auch jemanden, der wissenschaftlich tätig ist und trotzdem Christ ist. Vielleicht sind ja auch hier unter uns Personen, die wissenschaftlich gearbeitet haben oder noch wissenschaftlich arbeiten und Christen sind. Und die sagen können, ja, das kann man durchaus gut miteinander verbinden. Allerdings möchte ich heute Abend nicht auf Personen eingehen, die wir in unserem Umfeld kennen, sondern Personen, die zum Bildungskanon Europas gehören, die in jeder Vorlesung an der Universität über die Geschichte der Wissenschaften und hier insbesondere der Naturwissenschaften erwähnt werden. Auch das ist dann nur beispielhaft. Das ist nicht vollständig, sondern ich nehme lediglich einige Personen heraus, die einen sehr bekannten Namen haben und deren Ergebnisse bis heute unser Selbstverständnis mitprägen und die alle drei, auf die ich zu sprechen komme, überzeugte Christen gewesen waren. Also das heißt, sich für den Glauben an Gott, an die Bibel ausgesprochen haben, meinten, dass die Aussagen der Bibel absolut vertrauenswürdig sind. Und das kann uns Mut machen, dass wenn wir mit solchen Ideen konfrontiert werden, dass wir dann sagen können, ja, da gibt es Personen, und zwar nicht nur irgendjemanden, sondern Menschen, die Außerordentliches geleistet haben durch die Gnade Gottes, und die das mit dem Glauben verbinden konnten, nicht in zwei verschiedenen Welten hineinfielen. Und das soll ja unsere Herausforderung sein. Wir sollen ja nicht gerade in diesen Irrtum hineinkommen, der uns aufgedrängt werden soll, dass wir sagen, unser Glaube, das ist halt so etwas Irrationales, das ist etwas nicht, was mit dem Denken zu tun hat und alles, was jetzt wissenschaftlich ist, das ist draußen vor. Oder manchmal gibt es auch Christen, die regelrecht wissenschaftsfeindlich werden, die dann den Eindruck erwecken, Wissenschaft ist ja von vornherein gleich atheistisch und ungeistlich. Und das stimmt ja auch nicht. Sondern hier würde ich gerade mit den Personen, die ich gleich vorstelle, auch sagen, wir können Wissenschaft eigentlich erst richtig betreiben, wenn wir davon ausgehen, dass es einen Gott gibt, der mit Weisheit und Vernunft diese Welt geschaffen hat, sie geordnet hat, Naturgesetze dafür konstruiert und erfunden hat. Nur dann können wir die Welt wahrnehmen und erforschen und genauso war es auch am Anfang der europäischen Naturwissenschaften. Denn interessanterweise haben sich diese Art von Wissenschaften ja nicht entwickelt vor einem buddhistischen oder hinduistischen, konfuzianistischen, taoistischen Hintergrund, auch nicht vor einem schamanistischen oder animistischen, weil nämlich wenn man solche Religionen hat, betreibt man keine Wissenschaft. Wenn ich hinter jedem Stein einen Geist sehe, der unberechenbar ist, wo ich nicht weiß, wie der reagiert, wenn ich davon ausgehe, wie im Hinduismus und Buddhismus, dass alles, was ich wahrnehme, sowieso nur Sinnestäuschung und Betrug und Illusion sind, ja, dann komme ich auch nicht auf die Idee, die erforschen zu wollen. Die Grundlage der europäischen Wissenschaft ging eben davon aus, es gibt einen Gott, der mit Vernunft und Verstand und auch nach Regeln, die für den Menschen nachvollziehbar sind, weil der Mensch nach dem Ebenbild Gottes geschaffen worden ist, die Welt geschaffen hat. Und weil sie von diesem Gott kommt, der sich offenbaren und mitteilen will, deshalb können wir diese Gesetze, die er in die Natur hineingelegt hat, auch wieder entdecken und erkennen und beschreiben und anwenden, so wie wir das heute tun. Viele, die heute Wissenschaft betreiben, haben diese Grundlage der Wissenschaft vergessen. Sie haben sich nie diese Frage gestellt, was schade ist, weil eigentlich gehört es dazu und eigentlich könnte jeder von uns auch eine gewisse Freude und eine Begeisterung an Wissenschaft mitbringen, weil wir wissen, das ist alles erst möglich, weil Gott als der Schöpfer dahinter steht. Die erste Person, die ich vorstellen will, das ist dieser Mann, ein Franzose, Blaise Pascal, geboren 1623. Also wie gesagt, schon ein paar Jahre her. Dieser Mann erfüllt ist ein Beispiel für Wunderkind, könnte man sagen. Er ist geboren in Clermont-Ferrand, südliches Frankreich, und sein Vater war wohlhabend gewesen, nicht besonders fromm. In seiner Jugend hatte er mit dem Glauben wenig zu tun. Sein Vater meinte sogar, das war damals Mode unter einigen Gebildeten, dass man die Kinder nicht zu früh und nicht zu viel mit Lehrstoff konfrontieren soll. Deshalb hat er keine Bücher und also etwas bekommen. Was aber diesen kleinen Blaise Pascal dazu brachte, sich selbst mit allen möglichen Sachen auseinanderzusetzen, irgendwo aus der Bibliothek seines Vaters Bücher herauszunehmen und die dann zu lesen, sich damit zu beschäftigen. Und so hatte er dann mit 11 Jahren eine Abhandlung geschrieben, ohne je die Schule besucht zu haben, über die Ausbreitung des Schalls in festen Körpern. Ich weiß nicht, wenn Sie jetzt so 11-Jährige sehen, ist das nicht unbedingt das, wo sich die meisten die Köpfe drüber zerbrechen. Ja, so mit 12 kommt das da. Nicht? Ja, er hat dann die ganzen Sätze der euklidischen Mathematik und Geometrie selbst entwickelt und abgeleitet. Einfach so, durch Nachdenken. Also hier merken wir, Wunderkind. Er hat dann ein paar Jahre später eine Abhandlung geschrieben über Kegelschnitte. Also ganz komplizierte Sache, wenn Sie das im Internet mal nachschauen. Das hat die Mathematiker damals sehr stark bewegt. Und das hatte einer der damals bekanntesten Mathematiker und Philosophen, nämlich der René Descartes, gelesen. Und er konnte nicht glauben, dass das von einem Jugendlichen stammen konnte. Deshalb wollte er den unbedingt kennenlernen. Also dieser junge Mann, der Blaise Pascal, war wahnsinnig begabt, konnte sich gerade im Bereich von Mathematik, Physik und so in Sachen hineindenken, weit über den Durchschnitt seiner Zeit hinaus. Ah ja, hier habe ich auch nochmal Da hat er, sein Vater war, hatte das Amt eines Steuereinnehmers gehabt. Das war damals kein einfacher Job, sondern das war schon höhere Beamtenlaufbahn. Und da musste er ja sehr viel rechnen. Und jetzt musste man das alles in Kolonnen aufschreiben. Und dann hatte Blaise Pascal, um seinen Vater zu unterstützen, diese Rechenmaschine erfunden, die rein mechanisch funktioniert. Und perfekt funktioniert, ist heute im Museum ausgestellt und die also Plus und Minus, nicht addieren und subtrahieren kann. Und man hat lange gefragt, wie kann er das überhaupt machen? Also wie, Sie können sich auch gerne heute Abend vorm Einschlafen noch mit der Gedanken machen, wie kann man rein mechanisch eine Rechenmaschine erfinden, die Plus und Minus, also addieren und subtrahieren kann. Also er hat das gemacht, umgesetzt und sein Vater war begeistert davon. Das hat wieder dazu beigetragen, dass er unter seinen Zeitgenossen sehr bekannt geworden ist, hat auch noch einige weitere hergestellt davon. Eine weitere Sache, mit der er sich dann beschäftigt hat, das ist hier ein Gemälde, vielleicht können Sie es erkennen, es ist ein bisschen dunkel, das sind Leute beim Glücksspiel, also hier beim Würfeln. Das Glücksspiel, ich will Sie ja nicht animieren, das heute Abend zu tun. Aber da gab es dann Freunde von dem Blaise Pascal und der war ja, wie gesagt, noch gar nicht gläubig. Und die haben gerne Glücksspiel gemacht. Und der Blaise Pascal wollte gerne alles intellektuell durchdringen und verstehen. Und deshalb hat er ein Glücksspiel berechnet. Also man nennt das Stochastik oder zu Deutsch Wahrscheinlichkeitsrechnung. Das ist heute eine ganz wichtige Sache, spielt in ganz wichtigen Dingen eine Rolle, zum Beispiel auch der Quantenphysik, weil man nur mit Wahrscheinlichkeiten operieren kann, eben nichts Genaues sagen kann. Und das, was Blaise Pascal natürlich herausbekommen hat, ist ja ganz klar, die Wahrscheinlichkeit bei einem Glücksspiel zu gewinnen ist ziemlich niedrig. Aber das jetzt nicht nur aus der Erfahrung, sondern er konnte es ganz genau berechnen. Er konnte genau berechnen, die Wahrscheinlichkeit, dass du beim nächsten Würfeln diese Zahl bekommst, ist so und so niedrig. Das war für seine Freunde sehr entmutigend, weil die Wahrscheinlichkeit eben da was zu bekommen ist dann halt ganz gering. Und hier wurde er der Erfinder der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Also auch das schon eine ganz besondere Sache. Das, was er auch noch gemacht hat, war, er hat als erster den Luftdruck nachgewiesen. Also er hatte dann mit einigen Freunden ist auf einen Berg gestiegen, hat so mit einer Röhre den Luftdruck da gemessen und festgestellt, dass der Luftdruck eben, wenn das weiter unten ist, größer ist, wenn er oben auf dem Berg ist. Also hat dann auch Experimente dazu gemacht. Und da merken wir, ziemlich breit gefächert. Im Bereich von Mathematik, im Bereich von Physik hat er sich damit beschäftigt. Seine Schwester, hatte eine Schwester, Jacqueline, die war zu diesem Zeitpunkt Mitglied dieser Kommunität. Das, was man da an der Wand sieht, das ist das Kloster, könnten wir sagen, oder die Kommunität Port-Royal. Und das war damals eine Bewegung innerhalb Frankreichs, natürlich katholisch, etwas anderes gab es ja nicht, aber das waren so die Evangelischen in der katholischen Kirche, so könnte man das sagen. Die Jansiten, von einem Cornelius Jansenius hieß der. Der hatte nämlich diese Idee entwickelt, der Mensch wird gerettet allein aus Gnade. Das sollte uns ja bekannt vorkommen. Sola gratia, also von Luther, nur die Gnade. Und das hatte dann Anstoß erregt. Das heißt, diese Leute waren Feinde oder wurden als Feinde gesehen von den Jesuiten, der Elitegruppe in der katholischen Kirche. Und die Schwester von dem Blaise Pascal, die hatte sich dem angeschlossen, hatte ihn immer wieder eingeladen, zu Gottesdiensten zu kommen. Und er hörte sich das an und hatte ihn aber nicht so richtig tief getroffen, aber er verstand mit der Zeit mehr, worum es im Glauben an Jesus Christus eigentlich geht, um die Vergebung der Schuld. Und dann erlebte er war zwischenzeitlich nach Paris umgezogen, war wohlhabend geworden durch seine vielen Erfindungen. Und dann fuhr er mit seiner Kutsche durch die Stadt und die Pferde scheuten, als sie gerade auf einer Brücke über die Seine waren, also den Fluss der Seine, und dann sprangen die Pferde in die Seine, über die Brückengeländer. Und im letzten Moment blieb die Kutsche hängen, was insofern ein Glück war, weil Blaise Pascal konnte nicht schwimmen. Und da hat er so einen Schreck bekommen, dass er hätte sterben können, dass ihn das dazu gebracht hat, jetzt grundsätzlich darüber nachzudenken, ist das nicht vielleicht eine Warnung Gottes an mich, dass ich bisher zu leichtfertig und oberflächlich gelebt habe? Dann hat er regelmäßig diese Gottesdienste besucht und hat sich dann in einem dieser Gottesdienste bekehrt. Er hat sein Bekehrungszeugnis per Hand aufgeschrieben und dann in seine Kleidung eingenäht. Das hat man erst gefunden, als er gestorben war, weil das wollte er immer bei sich haben, um zu wissen, so jetzt, ich will mein Leben weiter mit Gott führen. Das hat auch grundsätzlich dann dazu beigetragen, dass er sein großes Haus, was er gehabt hat, hat er geöffnet für Hilfesuchende. Also das heißt, Leute aufgenommen, denen zu essen zu geben, Obdach gegeben. Hatte dann nebenher auch eine Idee, die für Paris dann wichtig war. Er war dann der Erfinder des ersten Omnibusbetriebes in Paris. Jetzt sagen Sie wahrscheinlich, was? Gab ja noch gar keine Autos. Ja, es gab auch keine Autos. Die ersten Omnibusse, die waren per Pferd. Die Idee war, es gibt reiche Leute, die können mit ihrer eigenen Kutsche durch die Stadt fahren. Und es gibt arme Leute, die konnten zu Fuß laufen. Aber es gab keinerlei Möglichkeit für arme Leute, von einem Ende der Stadt zum anderen zu kommen, weil man hatte kein Pferd und keine Kutsche. Und es war zu teuer, eine zu mieten. Also hat er regelmäßige Verbindungen eingerichtet, von einem Ende der Stadt zum anderen, mit solch einer Omnibus, also einer Kutsche mit Pferden davor. Und da bezahlte man ein kleines Entgelt, konnte an Stationen einsteigen, also das, was wir heute kennen mit Bussystem. Und das war auch ein System, wo er dachte, so kann man den Menschen helfen, den einfachen Menschen, die sonst da endlos lange durch die Stadt laufen müssen, denen zu helfen. Also jetzt entwickelt er mehr Ideen, wie man Menschen helfen kann, weil er sagt, dass das auch ein Auftrag ist, den er von Gott ausfüllen kann. Er wird dann auch einbezogen in eine große Auseinandersetzung, die führt schließlich zu diesem Buch. Da steht Louis de Montal, Montaigne, das ist aber nur ein Kunstname. Eigentlich ist Blaise Pascal, der das geschrieben hat. Das sind die sogenannten Lettres Provinciales, die Provinzialbriefe. Damals waren die Jesuiten eben die Elite der katholischen Kirche. Besonders beliebt waren sie als Ratgeber der Könige und Fürsten und sie hatten eine sogenannte kasuistische Ethik entworfen. Die kasuistische Ethik würde auch heute wahrscheinlich viele Christen, wenn sie sie kennen würden, begeistern. Weil die kasuistische Ethik lief immer darauf hinaus, du musst dir kein schlechtes Gewissen machen, sondern eigentlich alles, was du tust, ist irgendwie richtig. Heute würden wir das vielleicht Situationsethik nennen oder so. Also Beispiel, Blaise Pascal greift das auch auf, zitiert immer wieder so von einem jesuitischen Beichtvater aus Spanien. Und der, dem spanischen König, gibt er den Ratschlag, der spanische König, da hatte ihn einer seiner Diener, hatte ihn beleidigt. Und der spanische König hatte daraufhin seinen Diener erschlagen. Und jetzt geht er zu seinem Beichtvater, weil er ein schlechtes Gewissen hat. Was macht dieser Beichtvater? Ja, der sagt, eigentlich, König, musst du ja gar kein schlechtes Gewissen machen, denn was dein Diener gemacht hat, ist ja viel schlimmer, als was du gemacht hast. Warum? Was ist wertvoller, die Seele oder der Körper? Die Seele. Ja, was hat der geschädigt? Der hat deine Seele geschädigt, der hat dich beleidigt. Du hast nur seinen Körper. Wenn es ein guter Katholik ist, ist er jetzt im Himmel, nicht? Alles super, gar nicht so schlimm. Also das, was der gemacht hat, ist viel schlimmer. Ist das nicht toll, so ein Seelsorger? Nicht? Egal, was du machst, du willst dich gerade scheiden lassen von deinem Partner und hinterher bist du noch der Arme und alles ist super und du bist genau auf dem richtigen Weg. Oder du willst deinen Arbeitgeber bestehlen und jetzt kommt dann auch noch einer, der sagt, dein Arbeitgeber ist sowieso so reich und bestimmt hat er auch schon betrogen und jetzt kann Gott ihn noch zur Demut bringen, weil du ihn bestiehlst und das wäre typisch jesuitisch so, nicht? Und das greift Blaise Pascal auf in den Lettres Provinciales und die erscheinen in Paris und die Leute reißen sich das aus den Händen. Also er schreibt in der Rolle eines Menschen aus der Provinz, also so nicht ganz klug, und der beschreibt dann sehr humoristisch, was diese Beichtväter so sagen und wundert sich dann, ja, wieso kann man so eine Auffassung haben? Natürlich will er dadurch sagen, das ist alles falsch, begründet das dann auch. Also sehr, sehr beliebt, gilt bis heute auch an den Universitäten, auch an den Schulen, als ein ganz wichtiges Dokument klassischer französischer Literatur. Einfach weil es so gut geschrieben ist, inhaltlich vom Thema her, aber auch von der Sprache her. Das wird von der katholischen Kirche natürlich versucht zu unterdrücken. Man bekommt aber erst nicht raus, wer es geschrieben hat. Und die Leute drucken es privat nach, sodass man das eigentlich nicht unter Kontrolle bekommt. Und hier engagiert sich Blaise Pascal auch für die Sache des Glaubens, weil er will nicht, dass Menschen die Bibel und den Glauben missbrauchen für ihre persönlichen Interessen, sondern Sünde ist Sünde und das soll auch als solche benannt werden. Und das ist das Thema dieser Litteris Provencial. Das zweite Hauptwerk, was er dann geschrieben hat, aus Glaubenssicht, das sind die sogenannten Gedanken oder eben französisch Pensée, also die Gedanken. Das ist ein großes apologetisches Werk. Da will er den Rationalisten seiner Zeit, den meisten der Wissenschaftler, die ohne Gott dachten, will er Gott nahebringen. Der ein oder andere wird wahrscheinlich eines der Argumentationsmuster aus den Pensées kennen. Das ist nämlich die sogenannte Pascalsche Wette. Also das heißt, wo er sagt, naja, wenn wir nicht genau wissen, ob es Gott gibt oder nicht, dann ist das wie bei der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wir haben bestimmte Argumente, sprechen dafür und dagegen, jetzt müssen wir sie abwägen. Und wenn du sie abwägst, dann merkst du am Ende, auch wenn du dir nicht ganz sicher bist, trotzdem spricht viel mehr dafür als dagegen. Trotzdem ist auch das, was du dadurch gewinnen kannst, viel mehr und größer als das, was du dadurch verlieren kannst. Also er versucht mit logischen Argumenten der Beobachtung von Menschen, aber auch mit logischen Argumenten über die Existenz Gottes, diese rationalistisch denkenden Wissenschaftler seiner Zeit auf Gott aufmerksam zu machen durch logische Argumente. Und das schafft er auch. Später der Nietzsche, also der als Gottesleugner eher bekannt geworden ist, der hatte dann mal gesagt, Blaise Pascal sei der aus seiner Sicht einzig glaubwürdige Christ. Was er damit meinte, ist eben einer, der wirklich mit dem Verstand herangegangen ist, noch gute Argumente geliefert hat. Bis heute durchaus auch eine lesenswerte Sache. Das ist jetzt so seine Totenmaske, also er ist ja relativ früh gestorben, hat auch sein Leben lang an schweren Kopfschmerzen gelitten. Was umso erstaunlicher ist, welche Leistung er dabei gebracht hat. Weil meistens denkt man sich ja, wenn es mir jetzt so schlecht geht, kann ich ja gar nichts mehr machen. Aber bei ihm war das so, dass er manchmal, weil er nachts nicht einschlafen konnte, weil er solche Kopfschmerzen hatte, konzentrierte er sich auf mathematische Probleme und hatte dann am nächsten Morgen eine Lösung dafür. Das ist doch auch kreativ mit Kopfschmerzen umgehen, nicht so? Ja, also es gab ja auch damals andere Möglichkeiten, nicht so sehr nämlich Medikamente und so etwas nicht. Also er ist bis heute in Erinnerung geblieben, einerseits als Naturwissenschaftler, als Philosoph, aber eben auch als ein Verteidiger des christlichen Glaubens. Die nächste Person, auf die ich eingehen will, das ist dieser Mann hier. Also wir sehen, die Mode, auch die Haarmode der Männer ist von Jahrhundert zu Jahrhundert ein bisschen unterschiedlich. Da gab es auch durchaus Männer mit etwas längeren Haaren. Manche werden ihn sofort erkannt haben. Das ist der Isaac Newton. Gar nicht viel jünger als der Blaise Pascal. Der ist nämlich geboren 1643, aber in England, nicht in Frankreich. Der ist geboren in einer ganz einfachen Familie. Da hatte ihm keiner das zugetraut. Sein Vater war Bauer gewesen in Lincolnshire, mitten auf dem Land. Und sein Vater starb noch vor seiner Geburt, 3 Monate vor der Geburt. So ist er dann schon als Halbwaise geboren worden. Und seine Mutter hatte kurze Zeit nachher wieder geheiratet. Er ist dann zu den Großeltern teilweise gekommen. Der neue Ehemann wollte ihn nicht so gerne zu Hause haben. Er hatte dann Freundschaft geschlossen mit einem Apotheker am Ort, hat dort auch zahlreiche Literatur gelesen, Laboratorium angeschaut. Und als er dann etwas älter geworden ist, hat er so eine grundsätzliche Schulausbildung gemacht. Und dann wollten ihn die Eltern und Großeltern gerne als Erbe, als Landwirt dort einsetzen, weil er ihr ältester Sohn war und deshalb sollte er das ja erben. Allerdings merkt man bald, der taugt dafür nicht. Dann hat man ihn morgens mit den Kühen oder Schafen aufs Feld geschickt, sollte er die beaufsichtigen und dann liefen die Schafe irgendwo herum und der Newton, der saß da und grübelte über irgendein mathematisches Problem. Dann gab es ein schweres Unwetter. Die Leute haben sich alle nach Hause verkrochen und Isaac Newton ist da draußen und der springt im Wind herum. Warum? Weil er will messen, welche Kraft übt der Wind aus, wenn man gegen den Wind springt oder wenn man mit dem Wind springt. Die Leute denken natürlich, der ist nicht ganz frisch. Es gab damals auch keine Uhren und die kleine Stadt, in der er groß geworden ist, konnte sich auch keine Kirchturmuhr leisten. Und so entwickelt Isaac Newton einfach so eine Uhr, die mit Wasser angetrieben wird. Also man schüttet so ein bisschen Wasser rein, das tropft dann immer durch Und diese Uhr, jahrzehntelang wird die öffentlich aufgestellt und sie funktioniert ohne große Abnutzung oder so etwas, ziemlich perfekt. Und jetzt merken die Leute, also dieser Mann kann etwas, was ganz viele andere nicht können. Und auch die Mutter und auch die Großeltern sahen ein, der taugt nicht zum Landwirt. Und so gibt es dann den Pfarrer am Ort und der vermittelt ihm ein Stipendium und dann kann er nach Oxford gehen zum Studieren. Allerdings, weil er einfacher Student ist, muss er dort Dienste verleisten. Also er ist dann in einem Zimmer eines reicheren Studenten, muss für den die Schuhe putzen, die Kleider ausbürsten und so. Und dann darf er da auch studieren. Und er ist begeistert vom Studium. Und bald merken schon die Professoren, dass der sehr, sehr talentiert ist. Allerdings so mit Studentensachen hält er sich nicht auf, sondern der ist also wirklich total im Studium mit drin und hat auch schon in dieser Zeit zahlreich, also die Bibel mehrfach durchgelesen, sich mit religiösen Büchern auseinandergesetzt, weil die für ihn ganz wichtig gewesen waren. Die hat er eben bei dem Pfarrer mit ausgeliehen, da in dem Heimatdorf, in dem er gewesen ist. Und nachdem er sein Studium absolviert hat, wird er sehr bald auch hier ist jetzt ein Bild von dem Oliver Cromwell, das ist ungefähr zu der Zeit, da gibt es ja diese große Revolution, auch der König wird getötet, das bekommt er so am Rand mit. Das hier ist jetzt das Haus, also das Elternhaus, das ist jetzt in Oxford an der Universität, wo er studiert hat. Das ist jetzt die nächste Station und zwar, er wird dann nämlich Dozent an der Universität und seine Vorlesungen sind gar nicht beliebt. Was einfach daran liegt, er hält die Sachen alle für so einfach, dass kein Student mitkommt. Also er denkt, sie ist doch alle selbstverständlich. Nicht? Zack, 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 dann schreibt er was an und die Studenten verstehen gar nicht, worum es geht. Also er ist gleich auf 3 Ebenen weiter und deshalb seine Vorlesungen sind nicht gut besucht. Stattdessen, die Studenten machen sich ab und zu einen Spaß mit ihm. Und zwar, weil er ist so der typische Prototyp für den vergesslichen Professor. Also dann rufen sie den Professor Newton, Professor Newton, es gibt jetzt Essen. Nicht, weil die wohnen ja alle mit dann in dem Haus, wo auch die Studenten sind. Und dann kommt der Newton raus, ist halb angezogen, weil er nicht ganz mit dem Anziehen fertig geworden ist, weil er dann schon wieder bei seiner Arbeit war. Und dann geht er die Hälfte zum Speisesaal und plötzlich kommt ihm ein Gedanke und dann läuft er wieder zurück in seinen Studienraum, schreibt dann doch wieder was auf und dann ist das Essen vorbei. Also solche Sachen. Und dann kommt eine Pestwelle nach England. Und damals Pest, nämlich Pandemie, also kennen wir auch den Begriff. Damals wusste man sich nicht zu helfen, außer Isolierung. Was soll man auch sonst machen? Da merken wir, die Leute sind heute auch nicht viel klüger geworden, nicht, als damals. Also das heißt, Abstand halten. Und das hieß, die ganze Universität würde für ein Jahr lang lahmgelegt. Studenten gehen nach Hause, Professoren gehen nach Hause, Angestellte gehen nach Hause. Ja, und die meisten Leute lebten ja irgendwo auf dem Dorf. Also ging er jetzt wieder in das Heimatdorf und war dort fast ein ganzes Jahr. Und hier hat er manche Entdeckungen gemacht, die hinterher für ihn ganz bekannt geworden sind. Also er hatte dann beispielsweise in den Fensterladen, hat er kleine Löcher reingebohrt, damit ihr Sonnenlicht durchstrahlt. Und da hat er dann die Gesetze der Optik entdeckt. Und zum Beispiel, das ist heute alles selbstverständlich, es wusste damals ja noch kein Mensch. Er hat dann ein Prisma gebaut, was dann das Sonnenlicht aufgespalten hat und hat dann festgestellt, dass eben im Sonnenlicht, das ist nicht nur eine Farbe, sondern im Sonnenlicht sind ganz verschiedene Farben von Licht enthalten. Ich weiß nicht, ob Ihnen das noch bewusst ist aus dem Physikunterricht, haben Sie bestimmt auch gelernt, als Sie mal Physik gehabt haben. Denn das Licht, was wir sehen, ist ja nicht einfach nur Licht, sondern das ist ja aus verschiedenen Spektralfarben zusammengesetzt, gemischt und je nachdem, wie es gemischt ist. Und das hat dieser Newton damals entdeckt. Er hatte sich auch damals, und das war ja sehr, sehr beliebt unter Wissenschaftlern, mit den Planetenbahnen und Sternen beschäftigt. Da ist ja eben zum Beispiel der Kepler, nicht, der auch ganz wichtig war, auch ein frommer Christ gewesen, der sich mit damit beschäftigt hatte. Jetzt hatte man allerdings das Problem, dass wenn man so Fernrohre baut, dann braucht man ja Linsen. Dann setzt man eine Linse nach der anderen rein, um eine immer größere Vergrößerung zu bekommen durch das, was man anschaut. Problem ist aber, umso mehr Linsen man hat, umso dunkler wird das Bild, weil alle Linsen schlucken Licht. Und damit hat sich Newton auch auseinandergesetzt und dann hat er ein vollkommen neues System von Teleskop entwickelt, nämlich das Spiegelteleskop. Er hat dann einen Hohlspiegel gebaut, der ähnliche Funktion hat, indem er Licht bündeln kann wie eine Linse. Aber weil es ja nicht aus Glas ist, sondern weil das Licht durch die Luft gebündelt wird, also in der Luft gebündelt wird, kein Lichtverlust hat. Ganz geniale neue Idee. Das benutzt man heute für Teleskope im großen Maßstab auch. Und das entwickelt er und dann schreibt er einigen Freunden darüber, unter anderem von der Royal Society. Das war so die größte Organisation für Wissenschaftler in England und die sind ganz begeistert. Übrigens, hier ist auch ein typischer Charakterzug von dem Isaac Newton, der, wie wir auch vermuten können, nie geheiratet hat. Also man so in seiner Sache drin ist besser, man heiratet auch nicht. Aber der war auch nicht daran interessiert, irgendwas zu publizieren. Wenn er etwas zu Ende gerechnet hatte, er hatte dieses Teleskop erfunden und dann hat er gesagt, ja super, das funktioniert ja. Heute würde man gleich denken, boah, kann man damit Geld verdienen? Kann man damit Nobelpreis bekommen? Kann man damit irgendwas? Gar nicht. Das heißt, man musste ihm immer erst dazu drängen. Bei einigen seiner Erfindungen, die hat er erst 20 Jahre später veröffentlicht, weil er gedacht hat, ja wieso, ich weiß jetzt, wie es geht, warum muss ich das noch an andere weitergeben, ne? Und dann wurde er dort eingeladen, er wurde später auch Präsident der Royal Society, ist dort eingeladen worden. Und das war eine ganz geniale Sache, hat vielen Leuten, die die Sterne beobachtet haben, eben auch weitergeholfen, das besser machen zu können. Er war dann nebenher unter anderem auch der Erfinder der Integralgleichungen und Differentialgleichungen. Ich weiß nicht, ob Sie noch wissen, Mathematik, nicht so höhere Mathematik, so Oberstufe und so etwas, nicht? Also solche Sachen. Wobei hier war auch ein Problem und das hat den Rest seines Lebens mit in Anspruch genommen. Zeitgleich wurde die Differentialgleichung und Integralgleichungen durch den deutschen Universalgelehrten Leibniz erfunden. Und jetzt bin ich als Deutscher natürlich voreingenommen, deshalb sage ich, der Leibniz, der war besser. Also ja, tatsächlich, auch heute, wenn Sie Integralrechnung gelernt haben, die Zeichen der Methodik, die haben wir von Leibniz übernommen. Und dann gab es einen Prioritätenstreit, weil nämlich Newton hatte das einige Jahre vor Leibniz entdeckt, aber niemandem was davon gesagt. Dann hat Leibniz das entdeckt, hat es veröffentlicht und dann haben Freunde von Newton gesagt, ey, das hast du doch schon lange vorher erfunden. Ja, aber hat es niemandem gesagt. Und dann gab es jahrzehntelangen Streit, wer hat es zuerst entdeckt. Wissenschaftshistoriker heute sagen, die haben das beide unabhängig voneinander entdeckt. Der eine wusste nichts vom anderen. Gibt's ja manchmal so etwas. Aber heute benutzen wir mehr das System, wie Leibniz es formuliert hat, auch wenn das grundsätzlich dasselbe ist, was Newton gehabt hat. Nun, Newton war weiter an der Universität und jetzt hat er auch Angebote bekommen vom Staat. Zum Beispiel war er dann Präsident der Münze. Also das heißt eben da, wo man Geld hergestellt hat. Es gab damals viele Geldfälscher und weil Newton sehr gut in Chemie war, hatte er die genialen Systeme, die Geldmünzen auf ihren Edelmetallgehalt prüfen zu können. Und da hat man ihn dafür eingesetzt, hat er dann noch ein bisschen Karriere gemacht, ist allerdings auch mal auf einen Börsenschwindel reingefallen von einer Südseegesellschaft, wo er dann die Hälfte seines Vermögens in Aktien investiert hat und die Firma dann pleite gegangen ist, wo man merkt, selbst ein mathematisches Genie kann auch bei Börsenspekulationen mal daneben liegen. Und er hat dann an seine Professorenkollegen, hat er Bibeln verteilt, hat die Hälfte seiner Bücher, wie wir heute wissen, die Hälfte seiner Bücher waren über Glaubensthemen. Er hat allein 3 Bücher über die Auslegung der Offenbarung geschrieben. Über das Buch Josua, wo er sich Gedanken gemacht hat, wie geht das hier nicht, Sonne stehe still zu, Gibeon und Mond im Tale Ayalon und solche Sachen. Wie kann man das mathematisch, physikalisch sich vorstellen? Weil er ging davon aus, dass die Aussagen der Bibel wahr sind, weil sie ja von Gott sind. Aber wie können wir das jetzt physikalisch nachvollziehen? Unter anderem ist er ja bis heute auch bekannt als der Entdecker und Berechner, korrekte Berechner der Gravitation. Also Gravitation nennen wir ja, wenn wir irgendwas fallen lassen, dass es angezogen wird. Ohne das würde ja alles hier nicht so funktionieren. Das hier ist jetzt sein Buch über das Licht. Das hier ist sein Grundlagenwerk über die Physik. Das hier ist jetzt, sein Grabmal. Ja, das ist hier nochmal so am Ende seines Lebens, ja. Also er hatte dann bis zum Ende seines Lebens an diesen Sachen gearbeitet, hatte auch Schaden, körperlichen Schaden durch seine viele Experimente, weil er da viele Chemikalien eingeatmet hat und so, hatte dann da einige Schwierigkeiten mit. Aber für ihn war es ganz wichtig, Gott Nur weil es einen Gott gibt, können wir die Natur erforschen. Nur weil es einen Gott gibt, gibt es verlässliche Naturgesetze, die wir nachvollziehen können. Und die Bibel ist genauso zuverlässig wie das, was wir durch wissenschaftliche Forschung herausbekommen können. Und heute, wenn Sie an der Universität einen Vortrag hören über Isaac Newton, wird dieser religiöse Teil entweder gar nicht erwähnt oder so ein bisschen peinlich darauf verschoben, naja, das musste man ja damals, da musste man ja in der Kirche sein. Wobei kein Mensch musste damals an der Universität Bibeln verschenken oder Bibelkommentare schreiben, denn die meisten der Kollegen Newtons waren eben schon auch wesentlich weniger religiös, haben sich weniger mit der Bibel beschäftigt und weniger an Gott geglaubt. Das heißt, er stach unter seinen Kollegen heraus. Jetzt sind wir etwas weiter, nämlich im 19. Jahrhundert. Das hier ist das Bild von Michael Faraday. Also geboren ist er noch im 18. Jahrhundert, 1791, aber gut, nur jetzt 9 Jahre. Die meiste Zeit seines Lebens hat er im 19. Jahrhundert verbracht und gilt als der, können Sie jetzt auch bei Wikipedia nachlesen, der wichtigste Experimentalphysiker Englands im ganzen 19. Jahrhundert. Geboren war in einer einfachen Familie, die Eltern hatten wenig Geld und deshalb musste er erst eine Ausbildung machen als Buchmacher. Also jetzt Bücher herstellen. Und weil er so interessiert war, aber keine Schulbildung hatte, also während der Ausbildung, besuchte er eine Sonntagsschule. Also die Eltern haben Gebete zu Hause, Bibel gelesen, hat ihn aber nicht so besonders berührt. Diese Sonntagsschule, die hat ihn berührt. Sonntagsschule gab es damals, das war eine ganze Bewegung im 19. Jahrhundert, in England und dann auch in Deutschland. Da ging es nicht nur um Kinderbetreuung, so wie das heute ja manchmal der Fall ist, sondern das ging darum, dass die Menschen, die keine Schulbildung hatten, die der Staat ja auch häufig nicht gab, dass die am Sonntag vor dem Gottesdienst lesen, schreiben, rechnen, sonst irgendwas beigebracht bekamen und danach den Gottesdienst besuchten. Das war die Sonntagsschule. Und so besuchte er die Sonntagsschule in einer Gemeinde und das war eine Freikirche. Und da kam er dann zum Glauben. Und ihn interessierten die ganzen Sachen, deshalb las er die Bücher, die er dort herstellen sollte, auch gleich noch. Und das begeisterte ihn dann so, dass er von seinem Chef schließlich einen Gutschein bekam, und zwar zu einer Vorführung in der Royal Society. Die Royal Society, Royal Institution, Entschuldigung, die Royal Society ist ja das, was ich von Newton erwähnt habe, Royal Institution, das war eine Institution, die zur Popularisierung der Wissenschaften beitragen sollte. Am Wochenende gab es dort experimentelle Vorträge. Das heißt, dem breiten Publikum der Interessierten sollte vorgestellt werden, was für neue Ergebnisse im Bereich von Physik, Mathematik, Geometrie, Geografie, alles Mögliche gibt. Also so, wenn heute Menschen eine Doku anschauen oder wenn es im Fernsehen eine Serie gibt, wo dann wissenschaftliche Ergebnisse allgemein verständlich vorgestellt werden, sowas Ähnliches hatte man damals in dieser Royal Institution. Und da war der begeistert davon. Jetzt träumte er davon, auch Wissenschaftler zu werden. Aber er hatte sein Leben lang nie studiert. Er hat das alles nur Selbststudium, durch Lesen, beigebracht. Und jetzt hatte er eine Vorführung besucht und da gab es den Humphrey Davy. Das war damals der Leiter dieser Institution, also hier ist das Haus. Und das war ein brillanter Wissenschaftler und da wollte er gern dessen Assistent werden. Das hat allerdings alles nicht geklappt. Er hat einen Brief hingeschrieben, hat ihn nicht genommen. Dann ist allerdings sein Assistent rausgeflogen wegen fortgesetzter Trunkenheit. Also das heißt, er hat immer wieder getrunken, da hat er nicht diese Sache ordentlich gemacht, ist er rausgeflogen. Dann erinnerte sich dieser Wissenschaftler an den Michael Faraday und hat gesagt, ja, der ist doch so begeistert, ich probiere das mal aus, bis ich einen neuen gefunden habe. Und dann hat er ihn als Assistenten genommen und er hat sich so bewährt, dass er bei ihm geblieben ist. Und dann hat er ihn auch begleitet. Also dieser Humphrey Davy hatte zum Beispiel so eine Europatournee gemacht, in allen möglichen großen Städten Europas aufgetreten und dann vorgeführt, was die neuesten Ergebnisse der Wissenschaften sind. Und die ganzen Experimente wurden von Michael Faraday vorbereitet. Und dann hat er sich da reingearbeitet, hatte schließlich ein eigenes Laboratorium darin. Hier ist das für eine Ausstellung mal nachgestellt, so sah sein Laboratorium aus. In dieser Royal Institution, wo er diese Experimente vorgedacht hat, sich da hineinversetzt hat, hat dann unter anderem sich auseinandergesetzt mit der Verflüssigung von Gasen. Hat eine erste Methode entwickelt, wie man Gas verflüssigen kann. hat sich auch noch mit einigen anderen chemischen Sachen auseinandergesetzt und dann mit dem, was damals gerade sehr in Mode war, mit der Elektrizität. Das war dann eine ganz neue Sache. Als der Humphry Davy in Pension gegangen ist, da hat er dann sein Amt als Leiter dieser Institution an den Michael Faraday übergeben. Und hier sehen wir ihn in einer solchen Vorstellung, wie sie am Wochenende da war. Hier ist der Michael Faraday am Experimentaltisch und ringsherum sind lauter Leute, die gerne diese neuesten Ergebnisse der Wissenschaft mitbekommen wollen. Und Michael Faraday war jetzt nicht nur jemand, der neue Sachen entdeckte. Also beispielsweise kennen Sie wahrscheinlich den Begriff des sogenannten Faradayschen Käfig. Das ist ja diese Idee, dass man weiß, wenn ganz starke elektrische Ladungen da sind, dann gehen die über den Leiter. Also die einfachste Sache ist ja, man hat so einen Gitterkäfig aus Metall. Und jetzt hat er das selbst auch vorgeführt. Jetzt kann man sich in diesen Gitterkäfig reinsetzen, kann ganz starken Strom dadurch leiten und dann passiert da drin nichts. Man sagt ja auch, das Auto ist so wie ein Faradayscher Käfig. Wenn Blitz einschlägt, dann geht der Blitz durch die Karosserie in den Boden und dem Autoinsassen passiert nichts. Das ist das System Faradayscher Käfig. Der Erste, der das entdeckt hat und der auch den Mut hatte, das mal vorzuführen vor so einem Publikum, das war eben der Michael Faraday. Also hat sich dann mit solchen Sachen auseinandergesetzt und hatte Leuten die neuesten Ergebnisse der Wissenschaft so ganz plastisch weitergegeben. Und hier, das ist eben so eine dieser Veranstaltungen, wie sie regelmäßig stattgefunden haben. Das hier ist ja nochmal im weiteren, späteren Alter und das hier ist jetzt das Wohnhaus, nachdem er hinterher eben da Karriere gemacht hatte. Hier ist er mit seiner Frau. Die ersten Jahre wohnten sie in dem Laboratorium. Das war für die Frau wahrscheinlich nicht ganz angenehm. Die beiden waren gläubig, er hatte seine Frau in der Gemeinde kennengelernt. In der Gemeinde, das war eine kleinere Gruppe von evangelikalen Christen, die nannten sich Sandemannianer. Das war dadurch, weil der Gründer war ein Sandmann, hieß der, also der Name war halt so, die legten besonders viel Wert auf Heiligung, also auf frommes Christsein, auf Helfen anderer Menschen, auf Bescheidenheit und all so etwas. Also das war für sie ganz wichtig. Und sie hatten keinen festangestellten Prediger, sondern Laienprediger. Und Michael Faraday war auch lebenslang Laienprediger. Das heißt, lebenslang hat er da mitgepredigt, Bibelstunden gehalten in seiner Gemeinde und da hat er eben auch seine Frau kennengelernt. Und die wohnten, wie gesagt, bevor sie dieses schöne große Haus hatten, was sie gerade gezeigt hatte, in diesem Laboratorium. Und häufig war es so, dass sie sich dann beschwerte, also du hast gar keine Zeit, also nie können wir irgendwas machen, immer bist du bei deiner Arbeit und so und was ja verständlich ist, stimmte ja auch. Und sie konnten keine Kinder bekommen. Sie hatten dann allerdings sich um zwei Nichten gekümmert, deren Eltern gestorben waren. Und die hatten sie dann mit großgezogen. Aber das war dann noch so eine persönliche Tragödie, mit der sie da zu tun gehabt haben. So, und das ist jetzt, glaube ich, auch schon das Ende. Ja, dann bin ich nämlich jetzt bei dem Michael Faraday. Und unsere Zeit ist dabei ja um. Und ich wollte hier drei Personen vorstellen. Ich denke, Sie haben die jetzt alle noch so auch im Sinn. Einmal den Blaise Pascal, einmal den Isaac Newton und den Michael Faraday. Alles Personen, die heute jeder, der sich intensiver mit Naturwissenschaften auseinandersetzt, kennt. Und alles drei Leute, die nicht nur Kirchenmitglieder waren, sondern die eine ganz persönliche Bekehrung erlebten, die die Bibel lasen, der Bibel vertrauten, die ein persönliches Gebetsleben Gott gegenüber gehabt haben und für die es eine Einheit gegeben hat, davon auszugehen, es gibt einen Gott, der Schöpfer und Erfinder dieser Welt ist, mit dem wir als Christen Kontakt aufnehmen können, der sich in der Bibel den Menschen mitgeteilt hat. Und weil es diesen zuverlässigen Gott gibt, deshalb können wir als Menschen diese Natur erforschen, können darin Gesetzmäßigkeiten feststellen. Und indem wir das tun, das ist dann nicht nur unser Job, sondern indem wir das tun, verherrlichen wir Gott. Weil Tiere können das nicht. Tiere, die leben einfach so instinktmäßig. Ein Mensch, der kann das verstehen, weil Gott ihm einerseits die Vernunft gegeben hat und weil Gott die Welt so geschaffen hat, dass der Mensch sie mit seinen Sinnen auch wahrnehmen kann. Und diese Art und Weise, die Welt wahrzunehmen, das ist, glaube ich, auch etwas, was jeden von uns, selbst wenn wir keine herausragenden Naturwissenschaftler sein sollten, ein Vorbild sein kann. Das heißt, wenn wir unsere Arbeit tun, dass wir sie nicht nur tun, weil sie getan werden müssen, sondern dass wir tun unsere Arbeit zur Verherrlichung Gottes. Oder wir schauen die Natur an oder sehen uns eine Doku an, wie die Schmetterlinge fliegen oder wie die Orientierung der Vögel ist. Und dann sagen wir nicht nur, ach, wie toll ist die Natur, sondern dass wir sagen, wie toll ist der Schöpfer, der dahinter steht, der das alles so erfunden hat und da hineingelegt hat. Das müsste ja eigentlich auch eine logische Schlussfolgerung jedes Menschen sein, wenn er diese Komplexität, Vielfalt der Naturgesetze und der Natur sieht, dass er auf einen Schöpfer schließt, so wie diese drei Männer das eben auch getan haben. Also hier, wir können sehen, Glauben ist nicht nur etwas für Leute, die Wissenschaft ablehnen, sondern gerade der richtige Glaube ist eine hervorragende Grundlage, um die Welt als Schöpfung Gottes zu erkennen und richtig zu wahrzunehmen und Gott darüber zu schätzen und ihm Danke dafür zu sagen und das Ganze auch einzusetzen, dass anderen Menschen wieder geholfen wird und dieses Ineinander von ich vertraue Gott, ich lese in der Bibel, ich bete zu diesem Gott und ich setze meine Kraft und meine Fähigkeiten ein, die Gott mir gegeben hat, um ihn zu verherrlichen und anderen Menschen zu helfen, wenn ich das eben verstehe und erkläre und anwenden kann. Und dafür sind diese drei Personen eine besondere Herausforderung. Wenn Sie darüber noch mehr lesen wollen, empfehle ich Ihnen natürlich meine Bücher dazu, unter anderem Helden des Glaubens. Das sind bisher zwei Bände erschienen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich meine, im ersten Band ist auch der Blaise Pascal mit vorgestellt. Im dritten Band, der jetzt in wenigen Wochen käuflich erhältlich ist, da ist dann auch der Isaac Newton mit darin. Für den Michael Faraday werden Sie wahrscheinlich warten müssen bis zum vierten Band. Vielleicht das dauert dann noch ein bisschen, weil ich die so etwas verteilt habe. Aber da sind auch noch viele andere interessante Personen mit drin. Also wenn Sie das noch nicht kennen oder einfach wenn Sie denken, das wäre doch mal spannend zu sehen, welche Menschen prägend gewesen waren im Reich Gottes, nicht nur Naturwissenschaftler, auch, sondern da sind ja auch noch andere Personen drin, Missionare und Theologen und einfache Christen und Diakone und so weiter, dann empfehle ich Ihnen doch gerne diese Sammelbände mit Kurzbiografien aus der Kirchengeschichte, Helden des Glaubens, müssten draußen auch am Büchertisch liegen, können Sie doch reinschauen. Und wenn Sie gerade so Lebensbilder mögen, haben Sie bestimmt auch Freude daran, zu sehen, wie Menschen, die mit Gott gelebt haben, durch die Kraft Gottes Großes bewirken konnten, trotz ihrer Fehler, Begrenzungen und Einschränkungen. Und auf diese Leute bauen wir auch auf, weil Gott sie gebraucht hat, dass uns das Evangelium weitergegeben worden ist. Und weil wir merken, die haben die Welt mit positiv geprägt, weil Gott ihnen die Möglichkeit dazu gegeben hat. Ja, falls Sie dazu nachher noch Fragen haben, können Sie gerne zu mir kommen oder auch morgen. Ich werde ja noch bis morgen da sein. Danke. Ja, sehr gerne. Ich bete. Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du dich uns offenbart hast, dass wir nicht blind durch diese Welt laufen müssen, sondern wissen, dass es dich gibt als den, der da war, wo es noch gar kein Universum gab. Dass du derjenige bist, auf den all die Naturgesetze zurückgehen, das ganze Universum zurückgeht, unser Sonnensystem, unsere Erde, unser Leben. Danke dafür, dass du alles so vielfältig und reichhaltig geschafft hast, dass wir daran Freude haben können. Danke für den Verstand, den du uns gegeben hast, mit dem wir das wahrnehmen und verstehen können, was du in diese Natur hineingelegt hast. Danke auch für die Männer und Frauen der Vergangenheit, die du außerordentlich befähigt hast, diese Sachen zu erklären zu können, verstehen zu können, sodass wir davon profitieren und die dir dann die Ehre gegeben haben, die dich damit verherrlichen wollten. Danke auch für diese Person, die du in besonderer Weise gebraucht hast. Gib du uns Weisheit, die Fähigkeiten, die du uns gegeben hast, richtig einzusetzen, dass wir auch durch das, was wir sagen, durch das, was wir tun, durch das, was wir erforschen, dass wir dich verherrlichen, dass wir da ein Vorbild für andere Menschen sind, dass andere Menschen sehen können, dass Verständnis und dass Weisheit kein Gegensatz zum Glauben ist, sondern dass das ganz eng zusammengehört. Danke für diesen Abend und wir möchten dich bitten, dass du uns auch noch weiterhin in diesen Abend hinein begleitest und das in Erinnerung behalten lässt, was von dir wichtig ist und dass du uns da gebrauchst, in unserem Umfeld ein Hinweis auf dich zu sein. Amen.